Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freie Platzwahl. Ich bin Georg.
Und ich bin Sabrina und wir beide haben vor gefühlt Urzeiten mal zusammen Filmwissenschaften studiert, reden privat über wenig anderes und sprechen alle 2 Wochen hier über einen Film, den wir für relevant und besprechenswert halten. Heute geht es um White Noise. Ja, frohes neues Jahr, wenn man das noch sagen darf, Mitte Januar, Mitte, Ende Januar.
Frohes
Auch an
neues
dich,
Jahr.
Georg, ja.
Ja, vielen Dank. Ich habe gehört, wer hat es gesagt? Einige Leute sagen, bis Ende Januar darf man noch. Insofern, frohes neues Jahr.
Ja, schön, dass wir das geklärt haben. Wie hast du denn gefeiert? War es schön? Ist Silvester jemals schön?
Ist Silvester jemals schön?
Ja, irgendwie finden als alle immer durchschnittlich, aber ich habe den Eindruck, dieses Jahr häufen sich doch die positiven Berichte.
Das stimmt, in meinem Freundeskreis auch. Ja, ich habe sehr schön gefeiert. Wir waren ein paar Freunde hier bei uns in der Wohnung und hatte wirklich einen sehr schönen Start ins neue Jahr, was ja in Berlin vielleicht nicht allen vergönnt war.
Ihr seid aber auch nicht auf die Straße gegangen, oder?
Wir waren im vierten Stock und haben uns die Scheiße von oben angeguckt.
Gut behütet.
Ja, na gut, darüber konnten wir jetzt länger reden. Das ist aber vielleicht Thema für einen anderen Podcast.
Ja, ich hatte jedenfalls auch ein schönes Silvester, ehrlich gesagt das Beste, vielleicht sogar ever.
Wow.
Fragezeichen, ja, das also
Okay.
war schon irgendwie cool und ich möchte das jetzt gerne als gutes Omen sehen für 2023.
Okay. Hast du dir was vorgenommen fürs neue Jahr?
Nee, eigentlich mache ich keine Vorsätze so richtig. Wobei ich hatte, also ich habe einen Artikel gelesen, also eine meiner liebsten Sachen, also meiner Freizeit, ja, Substacks abonnieren und lesen. Und es gibt einen Substack von Hayley Naaman und die hat einen Artikel verfasst über, oder hat, glaube ich, ihre Community dazu aufgerufen, über ihre Vorsätze in den Kommentaren zu schreiben. Und da kamen richtig interessante Sachen. Und einer davon war eben, sich sozusagen weniger in einem erfolgreichen Jahr zu denken oder weiß ich nicht, in erfolgreichen Monaten, sondern eher oder in erfolgreichem Leben sogar, sondern eher sozusagen jeden Tag einzeln als erfolgreich zu begreifen.
Wow.
Und da, ja, that's deep. Nein, aber das fand ich irgendwie eine sehr interessante Herangehensweise, die ich mir ein bisschen zu eigen machen möchte.
Ja, schön.
Nicht zuletzt, weil ich auch ein Zitat gelesen habe, was mir seitdem total nachhängt. Und zwar, ich glaube, das ist von Mary Dillard. Und sie sagte, as we spend our days is of course how we spend our lives.
That's a thinker.
Let that sink in.
Ja, nee, da ist ja viel dran.
Also es soll da gar nicht um Produktivität und auch nicht um Erfolg im Sinne einer irgendwie Leistungsgesellschaft gehen,
Ja.
sondern eher oder um irgendwie was Quantifizierbares, sondern was ja dann Erfolg bedeutet, oder vielleicht ist es auch Erfolg das falsche Wort, aber das entscheidet ja dann jeder selber, was das für einen bedeutet, ne? Ob das
Ja.
jetzt ein gut gelebter Tag war oder nicht. Aber ich finde diese Paketierung in kleine Einheiten, in Tageseinheiten, finde ich gut, weil man sonst ja immer alles auf die nächste Woche schieben kann oder den nächsten Monat. Oder dabei ist es so schade, wenn man, also ich bin jetzt kein Freund von Achtsamkeit unbedingt, aber es steckt ja etwas davon auch
Absolut.
drin, ne? Also, dass man mehr sein Leben halt jetzt lebt. Ach, das klingt alles irgendwie so abgedroschen, aber wahrscheinlich,
Aber
weil
es ist ja viel dran. Naja, an den ganzen Binsenweisheiten ist ja am Ende, das
ja,
ist ja
sonst
das
wären sie
Geheimnis.
richtig.
Da ist halt dann doch viel Weisheit drin. Ja. Die Brücke zu unserem Filmpodcast könnte sein, dass letztens habe ich ein Interview mit Werner Herzog gelesen und Werner Herzog sagt, das Konzept von jetzt gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt nur Vergangenheit und Zukunft und der Mensch erfindet halt das jetzt, weil er sonst nicht leben könnte. Das finde ich, ist so schön düster, dass wir sehr gut die Brücke schlagen können zu dem Film, den wir heute besprechen, wo es ja auch ganz viel um den Tod geht.
Ja, der auch sehr düster ist und das aber auf eine sehr heitere Art und Weise schafft.
Ja.
Auch ein interessanter Spagat. Genau, und zwar geht es um White Noise, wie schon angekündigt. Spagat, apropos, das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Bei Rotten Tomatoes hat der 64% von den Critics und 32% von der Audience. Also die Meinungen gehen auseinander, wobei ja auch, also so richtig doll kam er jetzt nirgendwo an. Jetzt bin ich gespannt, wie er bei dir ankam. Aber bevor wir dazu kommen, erzähle ich vielleicht erstmal was zu den Eckdaten. White Noise ist der neue Film von Regisseur Noah Baumbach. Wir kennen ihn zum Beispiel von Filmen wie Frances Ha, Mistress America, The Meyerowitz Stories oder Marriage Story. Das sind jetzt auch conveniently die Filme, die ich kenne. Die anderen,
Hast du alle davon
habe ich
gesehen?
weggelassen. Ja, die ich jetzt aufgelistet habe, habe ich alle gesehen. Ich habe nicht gesehen Greenberg. Das war ja, glaube ich, auch so sein Durchbruch. Und irgendeinen der letzten habe ich wahrscheinlich auch nicht gesehen. Aber ja, die habe ich alle gesehen. Werden wir sicherlich auch nochmal Bezug auf den einen oder anderen nehmen. Mitspielen tun Adam Driver und Greta Gerwig, beide wenig überraschend. Mit Adam Driver hat Noah Baumbach ja schon öfter zusammengearbeitet, eben auch zuletzt in Marriage Story zum Beispiel. Und Greta Gerwig mit ihr ebenfalls, sie ist aber auch seine Frau. Don Cheadle ist dabei, großartig. Ich freue mich jedes Mal, wenn er in einer Szene mitspielt. Und dann aber vielleicht etwas überraschenderweise dann Lars Eidinger und auch Barbara Sukowa.
Stimmt, genau. Und Andre 3000 ist auch dabei.
Ja, stimmt. Das habe ich ehrlich gesagt hinterher gesehen bei meiner Recherche und ich wusste aber gar nicht, wer es ist.
Er ist einer dieser Professoren, die mit am Tisch
Ah,
sitzen,
ach ja,
der
richtig,
mit dem
klar.
großen Afro. Sagt man
Okay.
Afro noch? Ich hoffe ja.
We will check und sonst müssen wir es
Ja.
rausschneiden. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Baumbach und zu seinen Filmen. Also er macht, ich würde sagen, intellektuelle Komödien mit etwas schrägem Humor. Die sind oft in New York beheimatet, also auch da, wo er herkommt. Und deswegen liegt eben auch der Vergleich mit jemandem wie zum Beispiel Woody Allen sehr nahe. Baumbach selbst hat auch erwähnt, dass Woody Allen ein offensichtlicher Einfluss war, der größte popkulturelle Einfluss auf ihn. Jetzt, ich lasse jetzt, klammere jetzt einfach mal die Kontroverse um Woody Allen aus, spielt hier jetzt gerade keine Rolle. Und nehme das aber als Brücke, weil ich fand das ganz interessant. Also auch bei White Noise, den Film, um den es ja heute geht, habe ich mich direkt zum Start an Woody Allen erinnert gefühlt. Also an seine Art, Filme zu machen, an seine Art, also an die Art, wie Dialoge sehr choreografiert sind, wie sie fast irgendwie, ja, auf eine Art aufgesagt werden, aber in einer jetzt nicht negativen Art und Weise. Diese, ja, orchestrierten Auf- und Abgänge, die irgendwie sehr wenig Natürlichkeit besitzen, worin aber dann auch wieder viel Charme liegt. Vor allem eben, wenn diese Szenen einen ganz trubeligen Familienalltag zeigen, am Essenstisch, vor dem Fernseher, in einem vollen Haus mit viel Geschrei und Lachen und Kindern, die irgendwie rein und raus rennen und sich Sachen gegenseitig zuschreien und dann redet und Leute reden über Köpfe hinweg und das ist alles irgendwie total schön, ja, ich glaube, orchestriert oder choreografiert ist ein gutes Wort. Zum Plot. White Noise basiert auf dem gleichnamigen Buch von Don DeLillo, ein Stoff, der als unverfilmbar galt eigentlich. Ich habe das Buch nicht gelesen, muss ich gleich voranstellen. Hast du es gelesen, Jörg?
Nee, ich habe es auch nicht gelesen. Ich hatte im Vorfeld noch mal ein bisschen mir was von Baumbach angeschaut, der auch sagte, dass er dieses Buch schon sehr lange verfilmen wollte, es eben zuletzt auch während der Pandemie noch mal gelesen hatte und dann dachte, okay, das ist doch wohl jetzt so was von dran, in den Zeiten, in denen wir leben, das noch mal zu erzählen, weil er eben so viele der Dinge, die uns in der Pandemie umgetrieben haben oder vielleicht auch seitdem umtreiben, in dem Buch wiedergefunden hat.
Genau, ja, er sagte, Zitat, das Buch fange die Absurdität, den Horror und den Wahnsinn Amerikas zur damaligen Zeit perfekt ein. Ebenso aber eben im Frühjahr 2020, als er es dann eben kurz vor Beginn der Covid-19-Pandemie ein weiteres Mal las. Und er sagte vielleicht noch als letztes Zitat, eben, dass er einen Film machen wollte, der sich so verrückt anfühlte, wie die Welt ihm damals erschien. Also vor 2 Jahren. Jetzt versuche ich erstmal ganz unwertend und so unkompliziert wie möglich die Handlung wiederzugeben, was gar nicht so einfach ist. Im Zentrum des Films und der Handlung stehen zum einen Jack Gladney, ein Professor für Geschichte und Experte für Adolf Hitler am College on the Hill in einer idyllischen amerikanischen Kleinstadt, und seine Ehefrau Babette, die Kurse gibt in, da kam ich jetzt nicht mehr drauf, was macht sie nochmal? Sie macht irgendwie mit älteren Herrschaften irgendwelche Atemübungen oder Bewegungsübungen.
Genau.
Ja. Beide sind mehrfach geschieden und bilden mit ihren vier Kindern eine Patchwork-Familie. Manche Kinder sind dann irgendwie aus vorherigen Ehen, irgendwie von ihm und von ihr. Eines haben sie gemeinsam. Das ist so das Setting, das ist die Familie, der wir dann folgen. Und dann ist der Film in drei Akte geteilt. Der erste Teil ist die Exposition, da sieht man so ein bisschen die heile Welt, ihren Familienalltag, er, wie er zur Arbeit geht, sie, wie sie zur Arbeit geht. Dann ist der zweite Teil von White Noise der, der an das Genre Katastrophenfilm erinnert, ja, und irgendwie auch an einen Spielbergianischen Actionfilm aus vergangenen Zeiten. Dieser Teil nennt sich dann auch, wie heißt es nochmal?
The Airborne Toxic Event.
The Airborne Toxic Event. Denn dort passiert also Folgendes: Ein Öllaster in der Gegend und ein Güterzug kollidieren, und durch diesen Unfall breitet sich dann eine zunächst dünne Wolke aus, die dann aber eben immer gruseliger, immer größer und immer gefährlicher und bedrohlicher wird, und die Menschen sollen dann evakuiert werden, und daraufhin macht sich Panik breit und auch unsere Familie flieht. Und der dritte Teil beginnt dann, wenn nach 9 Tagen diese Gefahr vorüber ist und eigentlich der Alltag wieder eingekehrt ist. Und da fokussiert sich der Film, auch wenn es halt auch schon vorher in den ersten Teilen immer wieder angedeutet wurde, aber da im dritten Teil liegt dann der Fokus auf der Beziehung zwischen Jack und Babette, vor allem auf ihrer Paranoia, auf ihrer Angst vor dem Tod. Und da geht es, ohne jetzt zu viel zu verraten, darum, dass Babette auch auf dem Schwarzmarkt Dylar organisiert hat, eine Droge, die unter Todesangst lebenden Menschen hilft, ja, sich sozusagen von ihrer Angst zu befreien. Und sie ist süchtig danach geworden und würde quasi alles tun für Nachschub. So. Und dann kommt es da zur Konfrontation, weil Jack das rausfindet und die Tabletten findet. Und mehr würde ich an dieser Stelle einfach nicht verraten. Ich glaube, das braucht es jetzt gerade vielleicht auch nicht. Wenn es dann nochmal zu Spoilern kommt, sagen wir vorher Bescheid.
Welchen der Teile fandest denn du, vielleicht steigen wir mal so ein, welchen der Teile fandest du denn am gelungensten?
Also der zweite Teil hat sehr stark zu mir gesprochen. Einfach, weil ich auch nochmal gemerkt habe, dass ich ein totaler Fan von Katastrophenfilmen bin. Ich musste direkt an so Filme denken wie Dante's Peak, Twister oder The Day After Tomorrow. Das ist irgendwie so, ich weiß auch nicht warum, das ist so total mein Ding. Auch diese Katastrophenfilme aus den 90ern, frühen 2000ern. Irgendwie kann ich diesem Genre total was abgewinnen, weil, ich weiß auch nicht, vielleicht in dieser Gefahr, dass dann Menschen plötzlich durch diese Gefahr von außen zusammengebracht werden und dann so eine Schicksalsgemeinschaft bilden, und dass ich mich aber zu Hause auch ganz sicher fühlen kann vor meinem Fernseher. Das gibt mir ein gutes Gefühl, aber es ist, glaube ich, auch so ein Nostalgie-Ding. Also das ist jetzt weniger eine, sage ich mal, filmwissenschaftliche oder fundierte Bewertung. Das war einfach so ein ganz persönlicher Eindruck beim Filmgucken, dass ich gemerkt habe, dass mir das total Spaß macht.
Ja, na, zumal dieser zweite Teil ja auch, du hattest ja auch schon gesagt, der hat ja so eine Retro-80er Spielberg-Leichtigkeit auch,
genau,
wie es dargestellt wird. Ich finde auch diese Shots toll, wie der Öllaster und der Zug dann so gegeneinander geschnitten werden. Das hat irgendwie viel, viel Charme. Und dann gibt es diese Szene, dass sie mit dem Auto evakuiert werden und dann mit dem Auto so eine Art Mini-Road-Movie eigentlich machen. Das hat mich irgendwie einmal an so Go Trabi Go erinnert, also dieser ostdeutsche Film nach der Wende, wo mit dem Trabi durch die Gegend gefahren wurde und dass der Trabi so das eigentlich der fünfte Protagonist war. Und das ist ja dann so ähnlich, und dann verirren sie sich in so einem Wald, landen sogar im Fluss und schaffen es aber wieder rauszukommen. Und dann gibt es diese Szene, wo sie aus dem Wald wieder aufs Feld springen, und das wird dann so gefilmt, dass das Auto quasi über die Kamera hinweg springt, von unten gefilmt. Und das hat auch super viel von Back to the Future Filmen zum Beispiel.
Total.
Das macht schon sehr viel Spaß. Aber ich glaube eben auch ganz stark.
Die Szene fand ich auch
deswegen,
genial. Also die ganze Szene auch im Fluss ist einfach nur genial.
Ja,
es ist so witzig.
Und es ist irgendwie auch irgendwie Jugend. Also es hat schon diesen, du hast ja auch gesagt, Nostalgie-Effekt. Genau, das finde ich auch auf jeden Fall. Ja, ich fand den zweiten Teil auch gut. Ich fand den ersten Teil eigentlich am stärksten. Und den dritten, da finde ich, fällt es dann so ein bisschen ab. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, warum es zumindest mir so geht. Was ich noch sagen will, oder vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen. Insgesamt ist es ja ein Film, der, du hattest am Anfang gesagt, kam jetzt bei der Kritik nicht so gut weg. Es ist ein Film, der auf jeden Fall auch sehr viel sein will, ne? Also er ist ein Film, der irgendwie Gesellschaftskritik ist, dann ist es irgendwie eine Satire, vielleicht auch eine Satire über Wissensgesellschaft, weil in dem Film ja die ganze Zeit immer nur Leute durch die Gegend rennen, die irgendwas besser wissen. Also gerade diese Kinder, die sind ja alle Experten oder wollen Experten sein, tun so, als wären sie Experten. Und es ist ja ganz oft auch viel Noise, vielleicht auch nochmal Nebengedanke, was ist eigentlich, was meint eigentlich White Noise? Aber die ganze Zeit wird ja übereinander und auch nebeneinander her geredet, ohne dass Leute überhaupt miteinander wirklich sprechen, was ich irgendwie ja sehr zeitgemäß fand. Und das macht dieser erste Teil so ganz toll. Dann ist es ein Post-Covid-Film, also irgendeiner, der so pandemische Ängste vor Tod, vor Seuche behandelt. Am Ende geht es dann auch noch um die Frage von Religion und unserer Verbindung zum Tod und das irgendwie alles verpackt in so eine Noah Baumbach irgendwie auch zum Teil an Wes Anderson erinnernde Leichtigkeit. Und das ist ja irgendwie erstmal ziemlich, ziemlich High Concept.
Er hat ja auch vielleicht als kleiner Einwurf, er hat ja auch schon oft mit Wes Anderson zusammengearbeitet. Mhm.
Genau, ich glaube Drehbuch für
Fantastic Mr. Fox.
Man merkt das ja auch. Diese Supermarkt-Szene oder diese Supermarkt, der Supermarkt als wiederkehrendes Motiv, das gibt's in auch Fantastic Mr. Fox, die Tanzszene.
Übrigens auch ein Zitat, dieser Supermarkt, zumindest fühlte ich mich beim Gucken direkt an dieses Bild von Andreas Gursky erinnert, hey, 99 Cents, das war sicherlich auch kein Zufall.
Ja.
Also auch der, du sagtest schon, Konsumkritik, glaube ich.
Mhm, genau.
Ja, viel zu entpacken. Aber ich höre schon raus, dir war das alles vielleicht zu viel in einem Film, zu viel gewollt.
Ich habe ihn tatsächlich, weil wir jetzt auch ja nach ein bisschen ehrlicherweise Pause aufnehmen, weil ich eine Woche lang im Grunde total flach lag, konnte ihn tatsächlich sogar zweimal angucken. Und beim ersten Gucken fand ich ihn so ein bisschen all over the place. Und hatte beim zweiten Mal gucken aber sehr viel Freude daran, die ganzen Dinge, wie du gerade sagst, zu entpacken und mir anzuschauen und zu überlegen, was macht denn für den Film vielleicht auch total relevant. Und finde ihn insgesamt dann nämlich doch sehr gelungen. Das wäre so meine Gesamtwertung. Wie geht's denn dir?
Also, was mir ja sowieso bei Noah Baumbachs Filmen sehr gut gefällt, und ich glaube, das wissen alle, die jetzt vielleicht schon mehrere Folgen von uns gehört haben, das ist das, was ich immer gut finde, dass der Fokus auf das Zwischenmenschliche, und es geht ja in Noah Baumbachs Filmen sehr viel um Familie. Manchmal ist es dann nicht die leibliche Familie, sondern vielleicht auch die Chosen Family, wie jetzt zum Beispiel bei Frances Ha, wo es auch um Freundschaft geht. Aber es geht also oft um Zugehörigkeit, um Verbindung. Und das fand ich auch in diesem Film so schön, weil es ja bei allen Dingen, die dieser Film ist, Katastrophenfilm, Gesellschaftsstudie, Actionkomödie und diesen ganzen Themen, die ja vor allem auch in den 80er Jahren verhandelt oder die vor allem in den 80er Jahren ja auch höchst relevant waren, wie diese Angst vor der unsichtbaren Gefahr, im Kalten Krieg und so, dass das für mich aber vor allem auch ein Film über Ehe ist und über die Geschichte einer Familie, die ja irgendwie auf ihre eigene ganz bizarre Art und Weise total funktional ist und irgendwie auch sehr glaubwürdig. Und deswegen finde ich auch den dritten Teil total spannend, weil es da, wo es sozusagen da reinzoomt auf diese beiden Figuren und wie die miteinander umgehen. Wenn man mal versucht auszublenden, dass die irgendwie verrückte Frisuren haben und so ein bisschen verrückte Sachen nebenher passieren, haben die irgendwie eine total gute Verbindung zueinander. Die haben irgendwie eine gewaltfreie Kommunikation miteinander. Die sind ehrlich miteinander. Die unterstützen einander. Und das fand ich doch irgendwie sehr bemerkenswert, wie er schafft, das da irgendwie so einzuflechten. Und da haben mich auch Adam Driver und Greta Gerwig überzeugt.
Ja, gute Beobachtung. Ich fand die Dynamik zwischen den beiden auch wirklich gut. Ich fand manchmal, oder ich habe mich gerade am Anfang schwer getan mit der Art des Schauspiels, fand es halt sehr stilisiert, aber das will der Film ja auch sein, und habe Adam Driver seine Rolle nur schwer abkaufen können, aber ich kam dann schon auch rein. Okay, das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, dann fandest du ja sogar den dritten Teil am stärksten.
Ja, soweit würde ich nicht gehen. Also der, wie ich schon sagte, der Katastrophenfilm-Part, der hat schon special place in my heart. Aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass ich den insgesamt doch auch gelungen fand, auch wenn er sich vielleicht verzettelt. Aber irgendwie, der hat mich irgendwie auf eine Art mitgenommen, auch wenn er jetzt nicht flawless ist.
Ja, genau.
Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass der wirklich ganz, 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 ganz tolle Kostüme, ganz tolles Set-Design und auch Special Effects zu bieten hat.
Ja, der war auch wahnsinnig teuer, der Film. Ich habe jetzt das Budget nicht so ganz im Kopf, aber richtig viele Millionen sind da geflossen. Kann man sie aber auch erklären, weil diese ganzen Supermarktaufbauten zum Beispiel, dieses ganze Set, was dort aufgebaut wurde, und dann am Ende dieses Lied, was am Ende noch läuft, was auch wirklich ein echter Hit ist, richtiger Ohrwurm, ist auch auf jeden Fall schon auf meinen Playlists gelandet, von LCD Sound System, ja auch dafür aufgenommen. Das merkt man dem Film auch an, ja, auf jeden Fall. Also diese Liebe zum Detail und diese Quirkiness, die strahlt der Film auf jeden Fall auch. Ich würde auch sagen, verzettelt, so ein bisschen verzettelt ist schon ein gutes Wort. Mir war der dritte Teil halt so ein bisschen überladen mit diesem ganzen Religionsmotiv, am Ende auch in dem Kloster, wo sie dann zu diesen deutschen Nonnen kommen, die gleichzeitig auch Krankenhaus sind. Ich finde, da zerfaserte es für mich so ein bisschen. Ich fand halt vor allem den ersten Teil so wahnsinnig relevant oder so zeitgemäß.
Ja, erzähl mal, wir haben über den ersten Teil eigentlich noch, glaube ich, am wenigsten gesprochen.
Genau, ich fand daran so spannend, dass im ersten Teil, wo es ja im Grunde um dieses Kleinstadtleben geht, dieses heile Kleinstadtleben, dass da so viel drinsteckt. Es gibt so mehrere Szenen, in denen Adam Driver und Greta Gerwig sich darüber unterhalten, wie eigentlich sie ihre Ehe oder ihr Leben beantworten oder bewerten. Und dann gibt es so Sätze wie "May the days be I aimless, advance the action according to no plan", was irgendwie so ein bisschen ausstrahlt für mich oder sehr stark für mich ausstrahlt, diese Suche oder dieser Wunsch nach dem einfachen, sorgenfreien Leben. In der Zeit, und das ist ja dann Teil 2, so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wer es war, Baudrillard, Teil 2, Einbruch der Realität dann irgendwie, was ja zu einem Ende kommt. Und wir sind ja irgendwie auch in so einer Zeit von multiplen Krisen unterwegs und fragen uns, wann hört das denn mal wieder auf? Wird das jemals wieder aufhören? Wird es mal wieder einfacher? Und diese Sehnsucht nach dem schönen Leben, auch wenn es vielleicht langweilig ist, die treibt ja uns alle im Grunde um. Und es gibt diese Szene, wo die beiden auch nebeneinander herlaufen und sie sagt, was sie so gemacht hat den Tag, und war im Grunde gar nicht viel. Sie hat, glaube ich, nichts gemacht. Und dann sagt er, "Sounds like a boring life. I hope it lasts forever." Und damit konnte ich total viel anfangen. Das war so ein Aspekt. Und der zweite ist, wie gesagt, so diese Dauerbeschallung der Medien, dieses Durcheinanderreden von allen, diese Verbindung zu auch eigentlich Fake News, weil die ganze Zeit irgendwie Leute irgendwas sagen, ungeprüft, irgendwelche Versatzstücke, die sie irgendwo gelesen haben, was nun ein Känguru kann und ob nun in einem Dromedar Wasser im Höcker ist oder nicht. Das sind ja alles, das ist ja so eine Dauerbeschallung von Informationsbits die ganze Zeit. Und auch in Teil 2 dann, wo es um dieses Airborne Toxic Event geht, dann geht es ja eigentlich auch die ganze Zeit darum, dass Jack vor allem als Familienvater ja erstmal dieses Event irgendwie auch leugnet und sagt, nee, das kommt nicht zu uns, das passiert nicht. Was für mich so eine Parallele zu vielleicht auch Klimaleugnern oder auch Corona-Leugnern ist. So irgendwie, nee, kann nicht sein, soll nicht sein, hat mit uns nichts zu tun, Ja, da hinten sieht man was. Wir essen hier erstmal weiter. Gib mir mal die Bohnen.
Ja, es ist total zeitgemäß. Eigentlich bildet auch innerhalb der Familie hat man so das ganze Spektrum der verschiedenen Reaktionen, die man auch auf eben eine Giftgaswolke oder die Corona-Pandemie auch haben kann.
Genau.
Also
ne,
die Leugner, die das verharmlosen, die das total ernst nehmen. Und der Heinrich, der kleine Junge, ist ja irgendwie der dann irgendwie so ein bisschen, der dann wahrscheinlich den Drosten-Podcast hören würde und einfach so hochgradig informiert ist.
Ja, genau. Aber auch mit Informationen, die ja auch immer nur aktuellster Stand sind.
Genau.
Also es gibt ja auch keine Zeit, das irgendwie wirklich nachzuprüfen.
Ja, das fand ich auch super, wie in den Medien immer wieder das Airborne Toxic Event ist ja erst am Ende ein Airborne Toxic Event. Das ist ja davor, heißt es ja immer anders und es wird dann aber immer dramatischer, so im Namen.
Genau. Ja, und ach, da steht wirklich total viel drin, habe ich dann festgestellt für mich. Insgesamt ja der ganze Film irgendwie auch eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Angst vorm Tod. Er ist ja dann, als sie tanken, eine Zeit lang draußen und offenbar hört er dann in diesem Camp dieser Strahlung oder was auch immer, diesem Giftgas, Niodin 2, irgendwie so ähnlich, ausgesetzt. Und möglicherweise ist er natürlich in Gefahr ausgesetzt gewesen und wird nun sterben. Und entwickelt ja darüber irgendwie auch diesen Wunsch, irgendwie ein Medikament herzubekommen, um nicht sterben zu müssen. Und ist ja dann irgendwie auch deswegen auf der Suche nach diesem Dialer. Und das ist für mich wieder so eine Parallele zu dieser Frage nach Impfung, ja, nein gewesen. Und der Film erzählt so viel darüber und so viele verschiedene Positionen, ohne irgendwie zu sehr zu werten. Das fand ich eigentlich ganz nett. Also er versammelt so verschiedene Figuren, verschiedene Haltungen, die sich auch bei Figuren im Verlauf des Films ändern, ohne irgendwie zu sagen, das eine ist eine einfachere Wahrheit und das andere ist eine einfache Wahrheit. Irgendwie alles sehr, sehr, sehr nah an dem, was wir jetzt auch gerade erlebt haben in den letzten 2,5 Jahren. Auf eine Weise.
Das würde ich vielleicht kurz nochmal die Brücke schlagen zu unseren letzten Folgen. Da ging es ja auch öfter mal darum, dass wir sagten, ne, wir haben ein Muster erkannt. Es wurden jetzt verschiedene Filme gemacht. Die sind auch alle aus der Pandemie heraus entstanden. The Menu, Glass Onion, Triangle of Sadness, High Concept, Eat the Rich Filme.
Mhm.
Das war also ein Weg, den man einschlagen konnte, als ja, Verarbeitung der letzten 2 Jahre. Und hier finde ich halt interessant, sehen wir nochmal eine komplett andere Art, damit kreativ umzugehen.
Aha, ja.
Und aber so eine viel originellere und so etwas, ja, wie gesagt, wir haben schon gesagt, der Film hat vielleicht seine Macken und seine Fehler und verzettelt sich, aber ich muss immer wieder darauf hinweisen, wie toll, wenn man sich etwas traut. Und ich finde, hier hat sich jemand etwas getraut.
Ja, finde ich auch absolut. Okay, das war ja eine ganze Menge an Themen, die da drin stecken. Bleibt vielleicht zum Abschluss der Filmbesprechung die mittlerweile altbekannte, beliebte Frage, Sabrina, muss man White Noise gesehen haben?
Ehrlich gesagt fällt es mir diesmal schwerer als alle anderen Male darauf, eine undifferenzierte Meinung zu finden oder Antwort zu geben. Aber ich sage trotz allem nein.
Keine weiteren Fragen. Auch ich würde sagen, man muss den Film nicht gesehen haben. Man kann mit ihm aber sehr viel Spaß haben.
Das ist, finde ich, eine sehr gute Art, das auszudrücken.
Ich habe noch ein paar Empfehlungen, die ich gerne loswerden möchte.
Okay, schieß los.
Zum einen würde ich empfehlen wollen, ich habe über die Weihnachtstage, ich kann nochmal nachreichen, wir können es in die Shownotes packen. Es wurde von Slow Burn eine alte, das ist jetzt keine Filmempfehlung, fällt mir gerade auf, von Slow Burn wurde eine alte Folge von Decoder Ring nochmal gesendet. Und zwar.
Also man muss vielleicht kurz erwähnen, das ist
ein Podcast, ganz genau. Ein Podcast über den Film You've Got Mail mit Meg Ryan und Tom Hanks. Und sehr hörenswert. Und die Folge beschäftigt sich nämlich eigentlich damit, nicht damit, ob der Film irgendwie gut gealtert ist oder, sondern eigentlich mit dem Motiv, dass damals der Film, die meisten werden ihn gesehen haben, es geht ja es geht um eine Buchladenbesitzerin, gespielt von Meg Ryan, deren Geschäft in Gefahr gerät, weil der böse große Buchhändler Tom Hanks kommt mit seiner Kette. Und die Podcast-Episode beschäftigt sich eigentlich damit, dass das ja in der Rückschau total harmlos ist. Also in der Zeit man tatsächlich den nächsten Buchhändler für die große Gefahr hielt. Und dann kam und natürlich Amazon oder vielleicht überhaupt nicht mehr lesen oder. Sehr unterhaltsam, eine sehr gute Episode, möchte ich sehr gerne empfehlen.
Cool, ja, höre ich mir auf jeden Fall an.
Und das Zweite, was ich gerne empfehlen möchte, kann man leider auch nicht so ohne weiteres sehen. Man kann aber, wenn man in Berlin lebt, kann man in die Deutsche Kinemathek fahren. Dort gibt es nämlich zurzeit in der 4. Etage in den Medienräumen eine Werkschau der Sendung 0137 von Roger Willemsen. Kennst du die? Sagt dir die was?
Nee, leider nicht.
Abgefahren, toll. Das war seine erste Fernsehsendung, mit der ist er groß geworden. Die lief auf Premiere. Premiere war Anfang der 90er, auch noch frei empfangbar. Und ich war da mit einer Freundin, habe mir das angeschaut und man kann sich dann einfach so durch die gesamten 130 Folgen seppen, alle aus den Jahren 91 bis 93. Und es ist so eine tolle Rückschau, wie Medien damals funktioniert haben. Man kann so viel nochmal darüber erfahren, wie viel offener vielleicht auch Leute doch gesprochen haben vor dem Internet, also bevor alles so dokumentiert war. Also man merkt wirklich einfach an diesen Interviews, Roger Willemsen interviewt pro Sendung 3 Leute und er interviewt Politiker oder auch bekannte Persönlichkeiten, aber auch als dritten Gast immer denjenigen oder diejenige, die vom Publikum gewählt wurde. Und darunter sind dann so Persönlichkeiten, die heute total bekannt sind, damals aber noch gar nicht oder gerade erst aufstrebend. Und da hat man so Leute wie Sabine Christiansen und Sandra Maischberger und wie heißt sie? Bettina Rust oder Campino und. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, sich diese Interviews anzugucken. Große Empfehlung.
Das klingt mega.
Wer in Berlin wohnt, sollte da hingehen. Ich glaube, die Werkschau gibt's noch bis März ungefähr. Ich weiß gar nicht, was sie danach mit den Folgen machen. Wieder löschen? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, diese Werkschau scheint nur begrenzt zu sein. Wer in Berlin wohnt, geht hin. Es macht wahnsinnig viel Laune.
Okay, kommt auf meine Liste von Unternehmungen.
Bitte.
Ich möchte auch noch eine ganz warme Empfehlung aussprechen für einen Film, der aktuell im Kino läuft. Und zwar ist das After Sun.
Okay, krass. So viele Leute empfehlen den. Scheint fast dran zu sein.
Ja? Ja. Ja, ich war wirklich sehr, 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 sehr begeistert. Wir machen jetzt dazu keine eigene Folge, deswegen nur ganz in Kürze. Das ist ein Filmdrama von Charlotte Wells aus dem letzten Jahr und es geht eigentlich um eine Vater-Tochter-Beziehung und das Ganze spielt in den 90er Jahren. Das heißt also, wer in den 90er Jahren auch Kind war, wird sehr vieles an der Ästhetik sicherlich wiedererkennen und an seine eigenen, weiß nicht, Ibiza 95 Familienurlaube denken. Vieles ist auch
Camcorder
so,
wahrscheinlich.
Ja, es ist auch eine Camcorder-Ästhetik eingebaut, aber das ist ein ganz, ganz wirklich rührender, wunderschöner Film.
Cool.
Also wirklich ganz wunderbar. Und ich möchte auch ganz viel Werbung machen für das Kino, in dem ich war. Und zwar im Filmrauschpalast.
Oh.
Habe ich mir den Film angeschaut. Ein Kino, was von einem Verein betrieben wird, also aus ehrenamtlichem Engagement. Und das ist ein ganz, ganz schöner Ort. Man kann danach auch total nett da einkehren in der Kulturfabrik, in der Bar vorne und ist alles gerade ganz neu renoviert worden.
Ach cool. Hatten die eine Weile auch zugemacht deswegen?
Die hatten deswegen auch eine Weile ja zu. Ich nehme an, dass sie es vielleicht auch von Corona-Geldern gemacht haben in der Zeit. Es gibt jetzt endlich bequeme Sessel, also richtig bequeme, geile Sessel, in denen man sich so zurücklehnen kann. Und ja, einfach ein total netter Ort und sehr unterstützenswert. So, und jetzt bleibt noch eine Frage, nämlich: Was ist dein Filmsnack, Georg? Ich weiß, du hast einen mitgebracht.
ich habe einen mitgebracht. Ich möchte ihn aber ein bisschen anders beantworten. Und zwar, Das wäre meine dritte Empfehlung. Mexikanisches Essen. Wie geil ist mexikanisches Essen, bitte?
Okay,
ich habe, glaube ich, total...
Very unspecific.
Ja, super unspecific, aber es gibt in Prenzlauer Berg, nämlich, weil vielleicht kennst du den Laden, das wäre die Empfehlung, es gibt einen Laden, der heißt Chili und Paprika.
Nee,
das ist ein ganz
nicht.
Kleiner mexikanischer Supermarkt. Ist wirklich nur so eine, wie sagt man, Hole in the Wall, also wirklich super klein im Grunde. Das ist Greifswalder Straße, Ecke Danziger Straße, also eine Ecke, wo sonst nicht viel los ist, gegenüber vom Thälmann Park. Und die haben dort auch eben frische Tortillas aus dem Kühlschrank. Und die haben dort eine große Range an Mezcal und Tequila und wirklich diese, wie heißen diese, Frijoles?
Die geilen Bohnen.
Die geilen Bohnen, total geil. Und daraus kann man halt auch total einfach irgendwie Filmsnacks zaubern oder machen. Und der Filmsnack, der mir jetzt einfällt, ist, kennst du diese Cheetos, diese scharfen Cheetos, diese super roten mit so einem, ist es ein Tiger oder ein Leopard vorne drauf?
Ich glaube nicht.
Ey, die sind so geil. Die machen die Hände aber so spicy, dass man danach eigentlich gar nicht mehr seine Hände irgendwie, also man darf sie danach auf gar keinen Fall irgendwo hinfassen mit den Händen.
Keine Kontaktlinsen rausnehmen.
Keine Kontaktlinsen rausnehmen. Beste, wirklich, so geil. Die sind so ganz rot und auch ziemlich klein. Cheetos, Chili Cheetos würde ich wahrscheinlich sagen. Sind auch nicht immer da, sind manchmal ausverkauft. Aber die bekommt man meines Wissens in Berlin nämlich auch nur da. Beziehungsweise ist es der einzige Laden, den ich kenne, wo es die gibt.
Es gibt mittlerweile noch einen zweiten.
Okay.
Und zwar.
Wo ist der?
Da an der, beim Pfefferberg.
Ah.
Wie heißt das, Markthalle Pfefferberg?
Heißt es Markthalle? Auf jeden Fall Pfefferberg. Aber wo da genau?
Naja, also
am Sinnefelder.
Sozusagen auf Straßenniveau. Weil also nicht, wenn du hochgehst, oben ist ja dann das King und die Schankhalle und so und das Café Frank Café, das meine ich nicht, sondern unten, da ist diese Markthalle, da hast du ja auch verschiedene Restaurants, die, glaube ich, alle mexikanisch sind. Da gibt es auf jeden Fall Tacos und so. Wobei es gibt, glaube ich, auch.
Stimmt, genau.
Und da gibt es aber auch einen Laden mit mexikanischen Lebensmitteln.
Ah, stimmt.
Und da könntest du auch mal gucken. Ist vielleicht noch ein bisschen, näher dran ist es bei dir.
Ist ungefähr gleich, doch. Böte sich auch auf dem Weg zur Arbeit. Ja, geil. Auf jeden Fall Cheetos. Das ist der Tipp, das ist der Snack. Und ich sag's dir, du wirst sie lieben.
Na gut, dann war das eine schöne Folge, finde ich, zum Start des neuen Jahres. Hat Spaß gemacht.
Genau.
Hoffen euch auch. Bitte, wie immer, schreibt uns sehr gerne eure Wünsche, Meinungen, Anregungen, Kommentare an freieplatzweipodcast@gmail.com und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Bis in zwei Wochen. Macht's gut. Ciao.